Euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Wir versammeln uns im Namen unseres Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir kommen innerlich noch einmal zur Ruhe und lassen uns durch ein Musikstück der Band auf den Gottesdienst einstimmen. Ich lese euch aus Philipper Kapitel 4, den Vers 8. Philipper Kapitel 4, den Vers 8. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Liebe Geschwister, in unserem Leben gibt es oft viel Hektik, Turbulenzen, Chaos. Und wir werden von Herausforderungen geprägt. Auch gerade in der aktuellen Situation der Pandemie erleben wir das besonders stark. Und genau in so eine Situation hinein schreibt Paulus den Philipperbrief an seine geliebten Geschwister in Philippi. Und in Kapitel 4 gibt er ihnen einige wichtige Schritte mit, wie sie zu geistlicher Stabilität kommen können. Und im Vers 8, den ich eben gelesen habe, listet er einige Eigenschaften auf die wir unser Denken konzentrieren sollen. Die Philipper waren eigentlich sehr vorbildliche Christen. Jedoch schlich sich auch bei ihnen ein falsches Denken ein. Und das führte letzten Endes dann auch zu falschen Verhaltensweisen, wie zum Beispiel eine Uneinheit, zu Streit. Und wir stehen in der gleichen Gefahr, dass wir eben in falsche Bahnen denken. Und deswegen ruft Paulus die Philipper und auch uns auf, richtig zu denken, indem wir eben unser Denken auf bestimmte Aspekte konzentrieren. Es geht also um ein richtiges Denken, das sich an Gottes Charakterzügen ausrichtet. Das haben wir eben in dem Vers gelesen. Und ich möchte so 1, 2, 3 Beispiele daraus nehmen. Zum Beispiel sollen wir anstreben, völlig gerecht zu denken. Aber nicht so, wie wir das meinen, sondern in dem Sinne, was Gott für Gerechtigkeit hält. Wir stehen nämlich schnell in der Gefahr, selbstgerecht zu denken. Und dann würde es eben auch passieren, dass wir eben eher nach unserem eigenen Wohl streben, als nach dem Wohl unseres Nächsten. Und wir eben nicht den Nächsten höher achten als uns selbst. Äußere Einflüsse wie die heutigen Medien oder auch eine ungläubige Umgebung können diese selbstgerechten, egoistischen Denkweisen in uns noch fördern. Wir brauchen deswegen regelmäßig eine Begegnung mit Gott, durch Gebet, durch sein Wort, dass wir eben mit unseren Gedanken immer wieder ganz auf ihn ausgerichtet werden. Ein weiteres Beispiel ist, dass unser Denken so ausgerichtet sein soll, dass wir das Liebenswerte im Fokus haben. Gott ist die Liebe und darum sollen wir auch einander lieben. Wenn wir mal an unsere Glaubensgeschwister hier denken, kommt da sofort der Begriff liebenswert bei uns in den Sinn? Denkst du an deine Geschwister mit Liebe? Gerade dann, auch wenn es Herausforderungen gibt, wenn eben nicht alles rund läuft? Freuen wir uns, unsere Geschwister zu sehen, auch wenn in der aktuellen Pandemie jeder Kontakt auch eine gewisse Gefährdung darstellt? Und ist die Freude über unsere Glaubensgeschwister größer als der Ärger, dass wir eben auch die aktuelle Situation unterschiedlich bewerten und unterschiedlich ernst nehmen? Wir müssen unser Denken immer wieder auf das Richtige ausrichten. Das kann man vergleichen, wie wenn wir eine weiße Wand betrachten. Wir können uns entscheiden, betrachten wir die große weiße Fläche oder konzentrieren wir unseren Blick auf einen kleinen schwarzen Punkt, der sich irgendwo auf der Wand befindet. Also schaut nicht die dunklen Flecken eurer Glaubensgeschwister an, sondern schaut in Liebe die restliche Person an. Ein letztes Beispiel noch. Wir sollen unser Denken auf das Wahrhaftige ausrichten. Wer ist wahrhaftiger als unser Gott, der Wahrheit ist? Und dieser wahrhaftige Gott sagt uns zu, dass er alle Dinge des Lebens in seiner Hand hält. Nichts geschieht in unserem Leben und auch allgemein, dem er nicht zugestimmt hat. Und wenn wir diese gedankliche Ausrichtung haben auf dieses Wahrhaftige, dass Gott wahr ist, Wahrheit ist, und dann wissen wir, dass diese Zusage stimmt. Und dann brauchen wir uns auch keine Sorgen machen und keine Ängste haben, denn wir wissen, egal was passiert, alles ist in seinem wunderbaren Heilsplan, seinem guten Plan inbegriffen. Niklas wird später noch auf das Thema Angst näher eingehen. Ich bete jetzt mit euch, bitte steht dazu auf. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir auch in schweren Zeiten standhaft bleiben dürfen. Du hast uns deinen Heiligen Geist gegeben. Durch sein Wirken können wir unser Herz ganz nach dir ausrichten. So werden wir Christus immer ähnlicher, sowohl im Denken als auch in unserem Handeln. Danke, dass du uns durch Paulus daran erinnerst, dass wir unser Herz nach dir ausrichten sollen. Und hilf uns dabei, dass wir diesen inneren Kampf tagtäglich kämpfen. Ich danke dir auch dafür, dass du uns heute Morgen hier im Gottesdienst wieder stärkst. Wir dürfen gemeinsam auf dein Wort hören, Gemeinschaft haben und dich anbeten. Herr, segne du auch nachher die Predigt von Niklas, dass er dein Wort ganz klar verkündet, und bereite du uns darauf vor, dass wir einfach offen dafür sind, dass wir das annehmen, was du uns sagen willst. Verändere du uns mit deinem lebendigen Wort, dass es einfach tief in uns eindringt und unser Leben verändert. Ich danke dir auch dafür, dass du bei all unseren Glaubensgeschwistern bist, auch bei denen, die heute nicht hier sind. Du siehst jeden einzelnen von ihnen hier in der Nähe als auch weltweit. Du weißt, wie es ihnen geht, ob sie krank sind, ob sie verfolgt werden. Und du trägst sie, du gibst ihnen Kraft, Hoffnung und Frieden. Und ich bitte dich darum, lass sie das auch immer wieder spüren. Herr, segne du auch die Gemeinschaft im Anschluss unseres Gottesdienstes. Ich danke dir dafür. Amen. Wir hören jetzt auf das erste Lied unserer Band, und zwar aus dem blauen Liederbuch Nummer 103, Für wahr, er trug unsere Krankheit. Ich begrüße alle Gäste noch einmal ganz herzlich. Jetzt wäre die Gelegenheit, Grüße weiterzugeben, oder als Gast kann man sich auch vorstellen. Möchte jemand etwas weitergeben? Okay, das ist heute nicht der Fall. Nehmt aber herzliche Grüße mit, wenn ihr in nächster Zeit Glaubensgeschwister besucht oder an andere Gemeinden kommt. In der vergangenen Woche gab es bei uns in der Gemeinde zwei Geburtstage. Darunter waren Wilhelm und Roman. Ich wünsche euch gottesreichen Segen für den weiteren Lebensweg. Und ich habe auch einen Bibelvers für euch und auch für die restliche Gemeinde. Der steht in Josua 1, Vers 9. Josua 1, Vers 9. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Ja, diesen Zuspruch bekam Josua von Gott, kurz bevor er mit dem Volk Israel das gelobte Land einnehmen sollte. Und das war für ihn natürlich eine riesige Herausforderung. Und ich möchte euch einfach auch diese Zusage Gottes zusprechen, auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht so eine riesen Herausforderung habt. In gewisser Weise haben wir alle Herausforderungen im Leben, die für uns dann auch mal wie Berge sich auftürmen. Seid sicher, dass Gott immer an eurer Seite steht und euch da durchträgt. Nun gibt es noch ein paar Bekanntmachungen für das Gemeindeleben. Als erstes möchte Klaus etwas weitergeben zum Infostand.
Ja, schönen guten Morgen, liebe Glaubensgeschwister. In 2 Wochen genau feiern wir Ostern. Also Ostern steht sozusagen vor der Tür. Und gerade das Osterfest, das ist für uns Christen neben Weihnachten das wichtigste Fest überhaupt. Ein Fest der Freude und der Hoffnung. Und wir Christen, wir dürfen, ich würde sagen, wir sollen, gerade jetzt in dieser Zeit, die so angstbesetzt ist, so unsicher ist, Hoffnungsträger sein. Wenn nicht wir, wer dann? Worauf setzen wir unsere Hoffnung? Jesus sagt mal in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und das hat Jesus bewiesen, Ostern mit seiner Auferstehung. Das ist unsere Hoffnung. Ja, und wir wollen auch Hoffnungsträger sein. Wir wollen uns nächsten Samstag hier treffen. Samstag um 10 Uhr morgens natürlich. Und dann können wir leider keinen Infostand machen. Ich habe keine Genehmigung bekommen. Es macht auch momentan wenig Sinn mit Abstandsregeln und so weiter. Aber wir wollen stattdessen eine Verteilaktion machen. Das hatten wir letztes Jahr Ostern hatten wir das auch gemacht. Da suchen wir uns ein Gebiet aus, habe ich schon was im Kopf, und dann wollen wir Ostertraktate, Schriften verteilen in die Haushalte. Ja, und deshalb bitte ich euch erstmal dafür zu beten, für diese Aktion, also nächsten Samstag. Und wer möchte, ist herzlich eingeladen, Samstag um 10 Uhr wollen wir uns treffen, eine kleine Andacht und ein Gebet. Und danach werden wir dann rausgehen und diese Verteilaktion machen. Bitte betet dafür. Danke.
Ja, letzten Sonntag wurden ja die Vorschlagswahlen für die Ältesten abgeschlossen. Und ich darf euch die schöne Botschaft weitergeben, dass sich bei der Vorschlagswahl zwei Brüder ergeben haben, die auch bereit sind, zur Wahl zu stehen. Bei unserer Jahresgemeindestunde wird dann die Bestätigungswahl stattfinden. Und zur Wahl stehen Werner Rode und Volker Müller. Da Volker bisher die Wahl geleitet hat, hat er sie jetzt aber abgegeben, damit es da eben nicht zu Interessenskonflikten kommt. Wenn jemand Briefwahl machen möchte, also per Brief abstimmen möchte, kann er gerne dazu Niklas ansprechen. Ja, und am kommenden Sonntag, den 28. März, findet dann unsere Jahresgemeindestunde statt. Wir treffen uns hier im Gemeindesaal um 16 Uhr. Und neben der ältesten Bestätigungswahl wird es eben auch wieder einen Kassenbericht und auch einige andere wichtige Punkte geben. Wir werden auch über Gemeindeaufnahmen sprechen. Ja, eine herzliche Einladung an alle Gemeindemitglieder. In der Pause zwischen den Gottesdiensten besteht auch wieder die Möglichkeit des Gebetes. Unser Gebetsteam steht wieder für euch bereit. Habt ihr ein Anliegen, sei es groß oder klein, sprecht gerne unsere Mitarbeiter an. Sie freuen sich, diesen Dienst für euch zu tun. Zwar stehen heute Wolfram und Sabine Hildebrand für euch bereit. Also im Anschluss des Gottesdienstes könnt ihr sie gerne ansprechen. Ihr könnt auch wieder eure Kollekte in die dafür vorgesehenen Behälter werfen, in der Pause zwischen den Gottesdiensten. Der Behälter steht im Foyer an der Säule. Die Kollekte sind allgemein für die Gemeindearbeit bestimmt. Die Kinder haben ja parallel zum Gottesdienst ihre Kinderstunde. Ich bete für sie und für die Kollekte. Vater im Himmel, ich danke dir für jedes einzelne Kind, das zu uns in die Gemeinde kommt. Ich danke dir, dass du uns so reich beschenkst mit Familien und Kindern. Aber das ist auch eine große Verantwortung und ich danke dir dafür, dass wir Mitarbeiter haben, die ja so viel Zeit und Kraft investieren, die sich um die Kinder kümmern. Herr, segne du die Mitarbeiter bei ihrem Dienst, rüste sie mit allem aus und schenk einfach, dass die Kinder in der Kinderstunde einfach dir begegnen, von dir erfahren, eine persönliche Beziehung zu dir immer mehr aufbauen, damit sie eben irgendwann ganz persönlich eine Entscheidung fällen für Christus als Herrn und Erretter. Ja, ich danke dir dafür. Ich danke dir auch dafür, dass wir hier in einem Land leben, wo es uns so gut geht, dass wir eben auch einiges abgeben können, um dein Reich zu bauen. Segne du die Geber und die Verwaltung der Gaben. Ich danke dir dafür. Amen. Wir nehmen uns jetzt wieder Zeit zum Lobpreis und den wird Juna einleiten.
Wer von euch hört zu Hause mal ab und zu Musik? Und wer singt dabei auch mal mit? Doch ganz viele. Habt ihr euch schon mal dabei ertappt, dass ihr ein Lied mitsingt, ohne dabei den Text richtig wahrzunehmen? Man singt einfach und dann schweift man gedanklich irgendwie ab und plötzlich merkt man, oh, ich war gar nicht richtig dabei, aber die Lippen gehen immer weiter. Ist euch das vielleicht schon mal passiert? Also mir schon. Ist euch das denn auch schon mal hier im Gottesdienst passiert? Vielleicht schon. Nehmen wir eigentlich wahr, was das Lied uns sagt, dass wir singen, was wir Gott da eigentlich zusingen, was wir ihm manchmal sogar auch versprechen in manchen Liedern? Singen wir diese Lieder nur aus Gewohnheit mit oder meinen wir auch, was wir singen? Vielleicht liegt es daran, dass wir beim Singen zu unkonzentriert sind. Das kann ja schnell mal passieren. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir uns manchmal weit weg von Gott befinden, viel weiter weg, als wir vielleicht meinen. Wir singen dann vielleicht eher aus Gewohnheit und mehr nicht. In Lukas 10, Vers 27 steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken. Wir sollen Gott also lieben mit unserem ganzen Denken. Und das gilt auch beim Singen. Zwar dürfen wir das hier jetzt gerade nicht gemeinsam tun, aber wir werden ja doch immer wieder aufgefordert, im Herzen mitzusingen. Und ich denke, das gilt dann auch hier, mit ganzem Denken. Wenn wir vor Gott treten, wünscht er sich unsere völlige Hingabe, egal bei was. Das folgende Vortragslied ist geschrieben aus der Sicht Gottes. Es beinhaltet sehr viel. Unter anderem geht es um die richtige Herzenseinstellung. Es sagt aus, wie sehr unser Gott uns liebt und uns bei sich haben will. Er ruft uns auch, wenn wir das Gefühl haben, ihn nicht hören zu können. Im Refrain heißt es, immer wieder strecke ich dir meine Hand entgegen. Immer wieder suche ich dich. Ich höre Lieder, doch nichts ändert sich. Leg dein Leben nieder, denn ich bin für dich. Das heißt, Gott hört unsere Lieder schon, doch nichts ändert sich, wenn wir unser Leben nicht ihm völlig hingeben und dementsprechend leben und auch dementsprechend singen.
Liebe Gemeinde, wir wollen heute über das Thema Angst nachdenken. Titel der Predigt lautet, der Angst ins Auge schauen. Angst gehört zu unserem Leben dazu. Kein Mensch, der keine Angst hätte. Fängt schon im Kindesalter an, da auf dem Schulhof ärgern sich die Kinder gegenseitig. Angst, Nase, Pfeffernase, morgen kommt der Osterhase. Und wie kommen sie überhaupt darauf, ihren Freund damit zu ärgern? Weil sie natürlich ganz genau wissen, was Angst ist, sich dafür auch ein bisschen schämen. Und dann ärgert sich's damit gut. Oder man spielt so Spielchen wie, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Rufen alle niemand. Und wenn er kommt, dann laufen wir. Warum läuft man, wenn man keine Angst hat vom schwarzen Mann? Ne? Also Angst haben wir. Das fängt im Kindesalter an und das hört im Erwachsenenalter auch nicht auf. Wir machen das nur alles ein bisschen nüchterner als Erwachsenen. Nämlich wir geben dem erstmal einen Namen. Das gibt ja schon so eine gewisse Distanz. Am besten einen lateinischen Namen, dann klingt das nicht ganz so nahe. Wir nennen es Phobie. Phobie. Die fünf häufige Phobien, die es gibt, sind zum Beispiel die Agoraphobie. Das ist die Angst vor weiten Plätzen. Also wenn du auf einen großen Platz gehst und dann hast du Angst, dass da vielleicht ein Bombenanschlag ist oder was auch immer, dann hast du Agoraphobie. Oder die Emetophobie, das ist die Angst, sich übergeben zu müssen. Ja, wenn mir jetzt übel ist und ich spuck hier mitten in der Predigt, mein lieber Mann. Das wird man in 10 Jahren noch wissen, dass das passiert ist. Da kann man Angst vor haben. Oder Erythrophobie, das ist die Angst vorm Erröten. Auch nicht schön, ne? Wenn man so, weiß ich nicht, woher das kommt, aber manche erröten ja schnell und dann kommt irgendwas Peinliches und man wird rot und jeder weiß, ha, dem ist das unangenehm. So, ne? Das ist natürlich eine Angst, die man dann entwickeln kann. Die Klaustrophobie, ist nicht etwa die Angst vor Klaus, wie man denken könnte, sondern die Angst vor geschlossenen Räumen. Also da steht man im Fahrstuhl und denkt, oh, jetzt fällt alles auf mich zusammen oder engt sich alles ein. Dann gibt es soziale Phobien, das sind Angst im Umgang mit anderen Leuten, also Kontaktangst und noch hunderte weiterer anderer Ängste. Also das ist die erste tröstliche Erkenntnis, die wir heute Morgen mitnehmen. Wir sind nicht alleine mit unseren Ängsten. Jeder Mensch hat Angst auf die eine oder andere Weise. Wovor wir Angst haben, da unterscheiden wir uns, aber dass irgendjemand oder dass jeder vor irgendetwas Angst hat, das ist so. Frage jetzt, wie können wir damit umgehen? Wenn wir die Angst haben, was könnten wir machen? Wie können wir damit gut umgehen, dass uns die Angst nicht so bestimmt, dass wir der Angst auch etwas entgegensetzen können? Und da wollen wir uns eine alttestamentliche Geschichte heute Morgen für anschauen. Die führt uns circa 3000 Jahre zurück, 1000 vor Christus hat das so ungefähr stattgefunden, also ganz andere Zeit, aber das Thema Angst damals genauso aktuell wie heute. Und zwar haben die Israeliten, also das Volk Gottes, da einen Krieg geführt gegen ihr Nachbarvolk, die Philister. Und die Philister hatten einen Mann in ihren Reihen, der war bärenstark, riesengroß, Goliath, wir kennen ihn aus der Sonntagsschule. Damals, oder wenn wir da jetzt dran zurückdenken an die Sonntagsschule, vielleicht nette Gedanken, aber damals die Israeliten, die hatten Angst vor Goliath, denn Goliath war ein Riese und bärenstark. Jetzt passiert da Folgendes, das ist in 1. Samuel 17, wird die Geschichte erzählt, das ist ein ziemlich langer Abschnitt, ich lese daraus immer Ausschnitte. Also die beiden Heere stehen sich gegenüber und dann tritt der Goliath hervor und sagt Folgendes. Der Mann trat vor die Reihen der Philister, also Goliath stellt sich vor die Reihen seiner Mitkämpfer und er rief den Israeliten zu, warum stellt ihr euch zur Schlacht auf? Ich stehe für die Philister und ihr steht für Saul. Wählt einen von euch aus, er soll zu mir herabkommen und mit mir kämpfen. Wenn er mich besiegt und tötet, werden wir eure Sklaven. Wenn aber ich siege und ihn töte, müsst ihr unsere Sklaven werden und uns dienen. Also, vielleicht gar nicht so eine dumme Idee. Goliath sagt, warum jetzt Krieg führen und viele Leute verlieren ihr Leben? Wir machen einfach einen Zweikampf. Ich bin der Stärkste hier von den Philistern und ihr schickt mir euren Stärksten und dann kämpfen wir sozusagen stellvertretend. Und wer dann gewinnt, der hat auch den Krieg gewonnen. Guter Vorschlag für die Philister, weil Goliath war bärenstark. Israeliten kriegen aber Panik. Sie haben Angst. Wir lesen in Vers 11. Als Saul und die Männer Israels den Philister so reden hörten, also Saul war zu damaliger Zeit König von Israel, als sie den Philister Goliath so reden hörten, da erschraken sie und hatten große Angst. Sie sehen diesen Riesen und denken, keine Chance, niemand von uns kann den besiegen im Zweikampf. Wir sind verloren. Wir haben den Krieg schon so gut wie verloren. Doch dann in der Folge lesen wir davon, dass da jemand war, der hat diese Angst, die sich in den Reihen der Israeliten breit gemacht hat, der hat diese Angst überwunden. Das ist der David. Er ging zum damaligen König Saul, also zu der Zeit war David noch kein König. Er ging zum damaligen König Saul und er sagte, ich möchte gegen Goliath kämpfen. Und da lese ich euch jetzt die Geschichte vor, die erscheint auch über mir an der Leinwand. Das ist Vers 37, wenn ihr in euren Bibel mitlesen wollt, Vers 37, zweiter Teil, also 37b, da geht's los. David war zu Saul gegangen und hat gesagt, ich würde gegen Goliath antreten. Gut, sagte Saul, kämpfe mit ihm, der Herr wird dir beistehen. Er gab ihm seine eigene Rüstung, zog ihm den Brustpanzer an und setzte ihm den bronzenen Helm auf. David hängte sich das Schwert um und machte ein paar Schritte, doch er war es nicht gewohnt. Ich kann darin nicht gehen, sagte er zu Saul, ich habe noch nie eine Rüstung getragen. Er legte alles wieder ab und nahm seinen Hirtenstock. Im Bachbett suchte er 5 glatte Kieselsteine und steckte sie in seine Hirtentasche. Der Herr in der Hand hielt er seine Schleuder, so ging er dem Philister entgegen. Auch Goliath rückte vor, sein Schildträger ging vor ihm her. Als er nahe genug war, sah er, wer ihm da entgegenkam. Ein Halbwüchsiger, kräftig und schön. Er war voll Verachtung für ihn und rief ihm zu, »Was willst du denn mit deinem Stock? Bin ich vielleicht ein Hund?« Dann rief er den Zorn seiner Götter auf David herab. »Komm nur her«, spottete er, »dein Fleisch will ich den Geiern und Raubtieren zu fressen geben.« David antwortete, »Du trittst gegen mich an mit Säbel, Spieß und Schwert. Ich aber komme mit dem Beistand des Herrn, des Herrschers der Welt, des Gottes, dem das Heer Israels folgt und den du verhöhnt hast. Er wird dich heute in meine Hand geben, ich werde dich töten und dir den Kopf abschlagen, und die Leichen der übrigen Philister werde ich den Vögeln und Raubtieren zum Fraß geben. Dann wird die ganze Welt erkennen, dass das Volk Israel einen Gott hat, der es beschützt.« Auch die hier versammelten Israeliten sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer braucht, um sein Volk zu retten. Denn der Herr bestimmt den Ausgang des Krieges und wird euch Philister in unsere Hand geben. Goliath ging vorwärts und kam auf David zu. David lief ihm entgegen, griff in seine Hirtentasche, holte einen Stein heraus, schleuderte ihn und traf den Philister am Kopf. Der Stein durchschlug die Stirn und Goliath stürzte vornüber zu Boden. Ohne Schwert, nur mit Schleuder und Stein hatte David ihn besiegt und getötet. Von David lernen wir, wie man mit Angst umgehen kann. Und zwar sind drei Aspekte mir wichtig geworden in dieser Geschichte. Zunächst aktiviere deine ganz eigenen Ressourcen. Dann Vertrauen besiegt Angst. Und schließlich entlarve deine Angst als Scheinriese. Das wollen wir uns anschauen. Wir beginnen damit, dass wir unsere Ressourcen aktivieren müssen. Man sagt, Riesen bezwingt man mit Rüstung und Schwert. Das ist einfach so die Regel, so geht es, anders kann es ja nicht funktionieren, haben die Leute damals gedacht. Und so bekommt David als erstes von Saul eine Rüstung, seine eigene sogar, also die Rüstung des Königs, die David anprobieren darf. Doch er stellt fest, die passt mir nicht. Da heißt es in Vers 39, da sagt er zu Saul, »Ich kann darin nicht gehen«, sagte David zu Saul, »ich habe noch nie eine Rüstung getragen«, und er legte sie wieder ab. Immer wieder befinden wir uns in Situationen, die uns Angst machen, und dann gibt es bestimmte Regeln, entweder von außen oder auch innere Regeln, wo wir sagen, so musst du damit umgehen, so musst du mit der Angst umgehen, das ist die Art und Weise, wie du es machst. Und es geht nur auf diese eine Weise. Aber das sollten wir hinterfragen, sondern wir sollten immer unseren eigenen Weg finden, mit der Angst umzugehen. Und deswegen sollten wir zunächst einmal auf unsere Ressourcen schauen, also auf das, was uns helfen könnte, diese Angst zu besiegen. Was ist dir persönlich gegeben, womit du dieser Angst entgegentreten kannst? Kann zum Beispiel sein, dass du vor einer bestimmten Sache Angst hast und du weißt nicht, was du damit machen sollst, aber du hast gute Freunde, zwei Kumpels, denen du echt vertrauen kannst, und du gehst zu denen und teilst mit denen ihre Angst. Das wäre zum Beispiel eine Ressource, die du hast, deine Freunde, und die aktivierst du und teilst deine Angst mit ihnen, sodass du sie leichter tragen kannst. Oder du hast einen besonderen Zugang zur Musik. Lieder sprechen dich ganz besonders an. Dann wäre vielleicht die Ressource, dass du dir ein Lied raussuchst, was deiner Angst etwas entgegensetzt und dieses Lied dann singst. Die Bibel ist immer unsere Ressource, dass wir da hingehen können. Vielleicht haben wir auch irgendwelche Charaktereigenschaften, die uns helfen, damit gut umzugehen. Das ist das Erste, worauf wir schauen sollten. Dass wir nicht sagen, okay, es muss so gemacht werden und weil ich das nicht kann, bin ich verloren. So ist es nicht. Wir denken das manchmal so, ja, alles steht gegen mich. Es fühlt sich manchmal so an, ich habe keinerlei Chance, ich habe nichts in meiner Hand. Aber wir können davon ausgehen, dass Gott dir immer auch etwas in die Hand gibt, womit du deine Angstsituation überwinden kannst. Gott gibt dir immer etwas, wo er dir sagt, das kannst du gebrauchen, um den Riesen, diese Angst in deinem Leben zu besiegen. Und darauf sollten wir uns konzentrieren. Bei David war es eben diese Steinschleuder, völlig außerhalb der Denkweise seiner Mitmenschen, dass man mit so einer Steinschleuder einen Riesen umhauen kann. Das war ein Kinderspielzeug, haben sie gedacht. Aber es war Davids Ressource, das konnte er, da war er gut. Und so konfrontierte er Goliath nicht mit Rüstung und Schwert, wie es gemeinhin üblich gewesen war, sondern mit dem, was er gut konnte, wo seine Stärke lag, also im Umgang mit der Steinschleuder. Und dann erfahren wir aus unserer Geschichte, dass es Vertrauen ist, was die Angst besiegt. Vertrauen besiegt Angst. Wir lesen, wie David vertraut hat, Gott vertraut hat in dieser Situation. Ganz deutlich kommt das in Vers 45 zum Ausdruck. Da geht er ja auf Goliath zu und der Riese fängt an zu lachen und ihn klein zu machen und ihn zu beschimpfen. Und David entgegnet in Vers 45, du trittst gegen mich an mit Säbel, Spieß und Schwert. Ich komme aber mit dem Beistand des Herrn, des Herrschers der Welt, des Gottes, dem das Heer Israels folgt und den du verhöhnt hast. David sagt also, du hast überhaupt gar keine Chance. Der allmächtige Gott steht auf meiner Seite. Den hast du beleidigt und ich komme in seinem Namen. Die Sache ist sowieso schon gelaufen. Kannst gleich aufgeben, Goliath. Mit diesem Vertrauen geht David auf Goliath zu. Und das ist natürlich toll, wenn man so ein Vertrauen hat und mit so einem Vertrauen in solche Angstsituationen hineingehen kann. So ein Vertrauen haben wir manchmal nicht oder wir haben es natürlich nicht, wenn wir große Angst haben. Das ist ja auch etwas, was sich gegenseitig vielleicht ausschließt. Aber so ein Vertrauen kann eben wachsen. Und dafür ist es hilfreich, dass wir zunächst einmal unsere Angst analysieren, dass wir ihr ins Auge schauen. Wenn wir uns dann das mal machen und uns so fragen, warum oder wovor habe ich erstmal Angst genau? Und dann denken wir ein bisschen weiter, warum habe ich davor Angst? Vielleicht notieren wir uns das auch mal kurz. Dann werden wir schnell rausfinden, dass hinter unserer Angst immer Bilder stecken. Irgendwelche Vorstellungen, die wir uns machen, wo wir denken, oh, das wird ganz schlimm. Habe ich vielleicht Angst, meinem Chef zu sagen, ja, ich möchte ein bisschen kürzer treten, ich kriege noch mein sechstes Kind oder was und ich muss jetzt mal ein bisschen weniger arbeiten. Das möchte ich meinem Chef sagen und ich habe riesen Angst davor. Warum? Analysiere ich ein bisschen und ich merke, oh, da steckt so ein Bild dahinter. Ja? Der Chef wird dann ganz böse und er schreit mich an und er sagt, das darfst du nicht und dann mag er mich für den Rest seines Lebens nicht mehr. Solche Bilder stehen dann hinter unserer Angst. Und diese Angstbilder, die müssen wir entlarven und einmal der Angst ins Auge schauen, mal genau analysieren und gucken, was macht mir denn eigentlich genau Angst? Nicht einfach nur sagen, oh, ich habe Angst davor, zum Chef zu gehen, sondern was ist genau das Bild, was dahinter steht? Und wenn wir so das herausgefunden haben, dann können wir diese Bilder der Angst ersetzen durch Bilder des Vertrauens. Das gibt es nämlich genauso. Hinter jedem Vertrauen steckt auch ein Bild. Wie hinter jeder Angst ein inneres Bild steckt, steckt auch hinter jedem Vertrauen ein inneres Bild. David war voll von Bildern des Vertrauens. Er hatte ganz viele kräftige Bilder des Vertrauens in sich drin, in seiner Seele. Woher weiß ich das? Weil ich seine Gedichte gelesen habe. In dem Psalm, da hat er ja ganz viele Gedichte und Lieder geschrieben und er spricht da in poetischer Sprache und benutzt ganz viele Bilder, die ein enormes Vertrauen transportieren. Das ist sein berühmtestes, der Herr ist mein Hirte. Ein Bild des Vertrauens. Es ist ja nicht, dass er jetzt davon ausgeht, dass Gott ein Mann von 1,85 Meter ist mit einem Hut auf dem Kopf und einem Hirtenstab, der seine Zeit damit verbringt, irgendwelche Schafe zu hüten, sondern David war selber ein Hirte und er hat eben so ein Gefühl dafür gehabt, welches oder wie geborgen Schafe sind, wenn sie einen guten Hirten haben. Ja, wie sorglos sie eigentlich durch die Gegend spazieren könnten, wenn sie wissen, mein Hirte passt auf mich auf. Und er nimmt dieses Bild und überträgt es auf Gott und sagt, Gott ist wie ein guter Hirte für mich. Das ist ein Bild, das hat sich in seiner Seele festgesetzt und daher wächst Vertrauen, weil er dieses Bild in sich hat und auch immer wieder aktiviert in schwierigen Situationen. Anderes Beispiel. Im Psalm 91, da hat David gedichtet, wer unter dem Schutz des höchsten Gottes lebt, darf ruhen bei ihm, der alle Macht hat. Er sagt zum Herrn, du bist meine Zuflucht, bei dir bin ich sicher wie in einer Burg. Mein Gott, ich vertraue dir. Er sagt, Gott ist wie eine Burg. Nachdem David sein Hirtenamt an den Nagel gehangen hat, also seinen Hirtenjob, sage ich, ist er ja König geworden und auch Krieger. Das ging ja Hand in Hand damit. Und er hat eben auch in kriegerischen Kategorien gedacht, eben in so eine Burg. Er sagt, Gott ist so wie eine Burg. Er nimmt das als Bild. Ne? Der Traum eines jeden Kriegers, eine uneinnehmbare Festung, die da vielleicht oben auf einem Berg steht, die Mauern sind steil, da kommt kein Feind hoch, die ist uneinnehmbar. Und David sagt, wenn ich bei Gott bin, wenn ich mich zu Gott halte, dann bin ich so geschützt wie in so einer uneinnehmbaren Festung. Die Versorgungswege sind gesichert, die Feinde können belagern, solange sie wollen, die können dagegen anlaufen. Das ist völlig egal, weil unsere Festung ist uneinnehmbar. Und so ist das, wenn ich bei Gott bin, in Gottes Hand. Bild des Vertrauens. Vielleicht, ich erzähle euch das so ein bisschen, damit ihr vielleicht das so ein bisschen aufnehmen könnt und nachempfinden könnt, was das für eine Kraft im Inneren bewirken kann, wenn man so ein Bild mit sich hat, wenn so ein Bild einen prägt, wenn so ein Bild einen prägt. Eins gebe ich euch noch, Vers 27, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Also David beschreibt Gott hier als Licht und Kraft. Vielleicht wieder aus seiner Hirtenzeit, als er früh morgens durch Israel gewandert ist, als es noch Nacht war, und dann hat er gesehen, wie die Sonne aufgeht und wie Licht die Welt durchflutet und wie die Sonne Wärme auf die Haut strahlt. Und er hat gemerkt, wie da die Lebenskraft in der ganzen Schöpfung sich entfaltet, und hat gesagt, Gott ist diese Kraft, diese Lebenskraft. Er ist das Licht, was die Finsternis erleuchtet. Auch ein kraftvolles Bild. Und wir sollten lernen, solche Bilder in unsere Seele aufzunehmen. Also ja, sie mit uns herumzutragen, sie zu unseren eigenen Bildern zu machen. Anregungen dafür finden wir in der Bibel zuhauf. Die Bibel gibt ständig irgendwelche Bilder. Und wir müssen mal herausfinden, welches Bild spricht dich besonders an. Das ist vielleicht ja mit dem Hirten, das ist nicht so gut, aber das Licht, ja, das ist für mich ein schönes Bild. Burg, Festung, Krieger, Jungs, nee, das ist nicht so meins. Ich nehme irgendwas anderes. Wir suchen uns Bilder, die uns passen aus der Bibel heraus, die für uns passen. Lernen das in den entsprechenden Vers auswendig, stellen uns das auch richtig bildlich vor, sodass wir dieses Bild des Vertrauens abrufen können, wenn wir in einer Angstsituation sind. Dann können wir eben mit David sagen, ich komme im Namen des allmächtigen Gottes, der Licht ist oder der wie eine feste Burg ist oder der mein guter Hirte ist. Wenn wir solche Bilder des Vertrauens in uns haben und so vertrauensvoll in die Situation gehen können, dann werden wir merken, dass sich die Angst als Scheinriese entlarvt. Die Israeliten hatten ja eine Riesenangst vor diesem Goliath. Sie malten sich das in den schlimmsten Farben aus, was der alles konnte und wie der uns fertig machen würde. Und wenn da jemand gegen ihn antreten würde, der würde sofort alles oder jeden klitzeklein hacken. Da gibt's gar nichts. Riesenangst hatten sie. Doch wenn wir die Geschichte hier lesen, dann stellen wir fest, dass am Ende alles ganz schnell geht. Das ist schon fast banal, wie schnell die Geschichte da endet. Ich lese euch das mal vor in Vers 48. Goliath ging vorwärts und kam auf David zu. David lief ihm entgegen, griff in seine Hirtentasche, holte einen Stein heraus, schleuderte ihn und traf den Philister am Kopf. Der Stein durchschlug die Stirn und Goliath stürzte vorne über zu Boden. Punkt. Da hatten die Israeliten tagelang Angst vor dieser riesengroßen Gefahr. Und David mit seinem Vertrauen konfrontiert diese Gefahr und löst das Problem in 30 Sekunden. Dann ist das Ding vorbei. Kein Kampf, der tagelang dauert, nichts Schlimmes, was irgendwie lange die Seele belastet. Ruckizucki liegt da Goliath am Boden und die Sache ist vorbei. Und daraus können wir was lernen. Wir können lernen, dass in den allermeisten Fällen wir uns in unsere Angst hineinsteigern. Wir malen uns da so Horrorszenarien aus, was denn da alles passieren könnte. Wie schlimm das wird, wenn ich meinem Chef irgendwas sage oder was auch immer. Wir haben so große Angst, dass die Angst schlimmer wird als das Problem an sich. Na, zum Beispiel Thema Krankheit. Ja? Da haben wir Angst, dass wir uns mit Corona infizieren. Ja? Und ich bin voll dafür, dass wir hier die vernünftigen Hygienemaßnahmen und alles machen. Wir müssen nur aufpassen, dass die Angst vor Corona nicht schlimmer wird als Corona selbst. Na, dann hören wir irgendwo da in den Nachrichten, ja, Corona kann schwere Spätfolgen nach sich ziehen. Das kann sein, dass du dann monatelang später noch Schlafstörungen hast. Und dann hast du Angst. Oh, wenn ich das kriege und dann habe ich Spätfolgen. Und dann kannst du nicht mehr schlafen, weil du Angst hast vor den Spätfolgen, die wären, dass du nicht schlafen kannst. Ja? Also man hat Angst vor etwas und diese Angst wird schlimmer als das, was eigentlich später rein theoretisch nur auf mich zukommen kann. Da müssen wir aufpassen, dass die Angst nicht schlimmer wird als die Situation an sich. Und das ist häufig der Fall. Sehen wir unsere Angst also ins Auge. Und wenn wir das tun, dann entpuppt sie sich als ein Scheinriese. Kennt ihr ja, ne? Ich weiß nicht, ist das aus Jim Knopf oder so? Diese Geschichte da, wo die irgend so einen Riesen treffen oder die denken, das ist ein Riese, riesengroß. Und dann gehen sie da in die Nähe und kommen immer näher und er wird immer kleiner, je näher sie kommen. Und dann merken sie, das ist gar kein Riese, es war ein Scheinriese, es ist nur ein ganz kleiner Zwerg. Aber wir dachten aus der Entfernung, er wäre riesengroß. Angst ist so ein Scheinriese. Je näher wir ihr kommen, entpuppt sie sich als immer kleiner. Die Israeliten dachten, Goliath ist ein gefährlicher Riese. Aber als David dahin gegangen ist, hat er gemerkt, es ist nur ein unbeweglicher Klotz. Die Israeliten dachten, Goliath ist so groß, den können wir nicht besiegen. David nahm sich seine Steinschleuder und hat gemerkt, Goliath ist so groß, den kann ich nicht verfehlen. Ich kann auf 100 Meter ein Schaf treffen, aus 20 Metern einen Riesen zu treffen, das ist das Leichteste von der Welt. Und er hat es rausgefunden, weil er seine Angst konfrontiert hat. Also das ist wichtig, dass wir unsere Angstfantasien hinterfragen und die einmal trennen von den ganz realen Fakten. Die realen Fakten sind meist halb so schlimm wie die Angst, wenn überhaupt. Es ist erst, dass in deiner Vorstellung diese Gefahr zu einer großen Angst heranwächst. Und dann gehe mit Vertrauen in die Situation und oft entlarvt sich dann die Angst als Scheinriese. Anstatt das Kopfkino anzuwerfen und sich immer größere Horrorvorstellungen zu machen, stell dich der Situation und geh mit dem Vertrauen auf Gott Schritt für Schritt. Wir können ja sowieso immer nur einen Schritt nach dem anderen tun. Warum machen wir es nicht? Und gehen einen Schritt nach dem anderen. Die Angst wird kleiner werden, wie so ein Scheinriese. Je näher wir ihr kommen, desto kleiner wird sie. Angst. Angst hat jeder von uns auf die eine oder andere Weise. Und wir haben uns das heute einmal angeschaut und durchdacht. Und ich möchte noch einmal die wichtigen Punkte wiederholen. Wir können von David lernen, wie wir mit Angst umgehen. Zunächst einmal gilt es darum, seine eigenen Ressourcen zu aktivieren. In jeder Situation, die für dich herausfordernd ist, hat Gott dir auch immer was in die Hand gegeben, was dir hilft. Vielleicht gute Freunde oder eine Fähigkeit oder irgendein Zugang, den du hast zu geistlichen Dingen. Und das musst du erkennen und nutzen, deine Ressourcen aktivieren. Und dann kannst du Schwierigkeiten überwinden. Nicht so, wie es alle anderen machen, sondern vielleicht mit einer Steinschleuder. Völlig anders, als es normalerweise gehandhabt wird. Dann sollten wir lernen, Vertrauen zu entwickeln. Und das machen wir dadurch, dass wir uns Bilder nehmen aus der Bibel, die uns persönlich sehr ansprechen. Zum Beispiel der gute Hirte oder die Hand Gottes, die uns hält, was auch immer. Es gibt Dutzende Bilder in der Bibel. Und wir suchen uns die Bilder heraus, die uns helfen, lernen die entsprechenden Verse auswendig, malen uns das vom inneren Auge aus, sodass wir sie jederzeit wieder abrufen können, wenn wir in schwierige Situationen kommen. Das schenkt Vertrauen. Und mit diesem Vertrauen können wir dann unsere Angstfantasien entlarven. Wir sollten uns nicht von der Angst bestimmen lassen. Denn die Angst ist oft viel, viel größer, als die Situation selber wirklich gefährlich ist. Sondern wir gehen kleine Schritte im Vertrauen und stellen fest, dadurch wird die Angst immer kleiner. Das sind gute Aspekte, die uns David hier zeigt, die wir mitnehmen können, um unserer Angst etwas entgegenzusetzen. Man muss aber auch sagen, die letzte Ursache für unsere Angst, die sitzt sehr tief. Das hat nämlich den Grund, dass wir als Geschöpfe Gottes in einem Zustand leben, dass wir von Gott getrennt sind. Jeder von uns lebt in einem Zustand, wo er von Gott erst einmal getrennt ist. Das führt die Bibel zurück auf Adam und Eva, wo Adam und Eva sich bewusst von Gott lossagen und eine Frucht nehmen, die sie nicht nehmen durften. Und es ist ganz interessant, nachdem sie das getan haben, da fragt Gott, Adam, wo bist du? Und was sagt Adam? Ich habe mich versteckt, weil ich Angst vor dir hatte. Das ist das erste Mal, wo das Wort Angst in der Bibel vorkommt. Ich hatte Angst vor dir, weil ich mich von dir getrennt habe, weil ich etwas getan habe, was du nicht wolltest. Und das ist die Ursache aller unserer Ängste, dass wir die Verbindung zu Gott, so wie sie ursprünglich gedacht war, nicht haben. Und wenn wir das erkennen, dann wissen wir auch, der Einzige, der unsere Angst wirklich überwinden kann, ist Jesus. Denn es ist Jesus, der diese Trennung zwischen uns und Gott wieder schließen kann. Und er hat sie geschlossen am Kreuz. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Und nur wenn wir diesen Weg gehen und wenn wir uns auch immer wieder zu diesem Weg halten und uns ans Kreuz stellen und sagen, Jesus, ich möchte zurück zum Vater. Ich möchte das annehmen, was du am Kreuz für mich getan hast. Erst wenn wir das tun, dann kommen wir zurück zu Gott und dann wird die tiefste Ursache unserer Angst behoben, nämlich dass wir uns von Gott getrennt fühlen. Nur wenn wir zurückkehren zu unserem Vater, nur dann entziehen wir der Angst ihre Grundlage. Und so kann nur Jesus letztendlich unsere Angst besiegen. Wir müssen uns also an ihn wenden und sagen, Herr Jesus, führe mich den Weg zurück zum Vater. Oder wenn wir diesen Weg gegangen sind, dass wir sagen, Herr Jesus, ich möchte mich darauf stellen, dass ich am Kreuz erlöst bin und Gottes Kind bin, dass ich wirklich in Gottes Hand bin und dass da nichts ist, was mich trennt von meinem Vater. Ich bin bei Gott geborgen, weil du für mich gestorben bist. Und so brauche ich keine Angst mehr haben. Das kann uns allein Jesus schenken. Nur Jesus besiegt letztendlich unsere Angst. Amen. Wenn das stimmt, was ich gesagt habe, und die letztendliche Ursache aller Angst, letztendlich die Trennung von Gott ist, dass wir uns Gott nicht nahe fühlen, dann ist natürlich eines der besten Mittel gegen die Angst das Gebet. Weil Gebet ist ja das Treten in die Gegenwart Gottes. Und das wollen wir jetzt gemeinsam machen. Wir wollen eine Gebetsgemeinschaft haben. Und ich möchte diese Gebetsgemeinschaft mit dem Segen abschließen. Also lasst uns gemeinsam beten und ich schließe dann mit dem Segen ab. Ihr könnt noch sitzen bleiben. Ich möchte euch segnen und ich bitte euch dazu aufzustehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nehmt nochmal Platz und wir hören an der Stelle des, also als Postludium ein Lied. Und zwar heißt das, Gott hat uns lieb. Und danach wünsche ich allen von euch eine gesegnete Woche.